Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Gott ist sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Gott feiern dürfen. Und ich freue mich sehr, euch heute hier alle zu sehen, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist ein Tag, eigentlich, wenn du von meinem Verständnis fragst, heute ist eigentlich eine Beerdigungsfeier, so ein Trauerfeier. Nein, es ist eine Beerdigung anderer Art, warum werden wir in der Predigt nachher sehen. Und ich freue mich sehr trotzdem, mit Leuten zu feiern, die sagen, hey, ich möchte mein Leben richtig Jesus übergeben und mit Jesus und für Jesus leben. Ich denke, wir sind mit vielleicht unterschiedlichen Erwartungen gekommen, das ist auch korrekt so. Und ich freue mich sehr über die Vielfalt, die wir in Gottes Reich haben. Die Amerikaner haben einen Satz oder einen Begriff in den Markt geschmissen, die sagen Unity through Diversity, also Einheit trotz Unterschiedlichkeit oder Einheit in die Unterschiedlichkeit. Und das macht das einfach vielfältig und schön. Stellt ihr euch vor, unser ganzer Körper wäre eine Nase. Das wäre doch schräg, oder? Oder unser ganzes Körper eine Hand oder eine Fuß. Wie sieht dann das aus? Langweilig. So, wir sind vielfältig. Gott hat uns sehr vielfältig gemacht. Und das ist gut so. Und deswegen heute Morgen möchte ich auch natürlich zum Thema Taufe nur ein paar grundlegende Gedanken geben. Es ist nur ein paar Headlines, aber wir haben noch viel, viel, viel mehr, was die Bibel uns über Taufe erzählt. Taufe, meine Entscheidung für Jesus. Taufe ist eine Sache, die wir immer machen, immer wieder mal machen. Taufe ist für manche in Tradition. Taufe für manche ist ein Muss. Taufe für manche ist bedeutungslos. Auch Vielfalt. Taufe ist sehr, wie soll ich sagen, sehr interessant, wie sie in unseren Kreisen diskutiert wird. Aber ich möchte heute einfach mit euch das mitteilen, was ich glaube über Taufe. Ich möchte gerne mit einem Statement beginnen, nämlich die Taufe folgt meiner persönlichen Entscheidung für Entscheidung, Jesus nachfolgen zu wollen. Die Taufe folgt meiner persönlichen Entscheidung für den Glauben an Jesus. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich habe kapiert, was Sache ist mit Jesus, und nach dieser Erkenntnis entscheide ich mich persönlich für eine Taufe. Was wir hier in unseren Kreisen die Glaubenstaufe nennen. Also eine Taufe, die geschieht aus dem eigenen Glauben und eigener tiefer Überzeugung heraus, wozu kein Mensch uns gefördert, gezwungen, gesagt hat, sondern es geht aus der eigenen Überzeugung heraus. Und dachte, okay, aus der persönlichen Entscheidung, lass uns das ein bisschen auseinanderflicken und auseinandernehmen und schauen. Warum entscheiden wir uns überhaupt für Jesus? Was haben diese Täuflinge heute mit dieser Taufe mit sich? Keine Ahnung, sie haben sich für Jesus entschieden. Sie wollten Jesus nachfolgen, aber warum entscheiden wir uns überhaupt, Jesus nachzufolgen? Und wie kann das sein, dass es aus der eigenen Entscheidung herauskommt? Es gibt viele, viele mögliche Antworten, die ich auf diese Frage geben kann. Und ich dachte mir, wie fasse ich das einfach zusammen? Das ist fast die ganze Bibel, ist die Antwort auf diese Frage, fast das ganze Neue Testament. Und ich dachte, okay, Jesus sagt das alles in der Liebe zusammengefasst, weil er uns geliebt hat, als wir noch nicht liebenswert waren. Wenn jemand heute für Jesus leben möchte, ist das ein Prinzip, das man einfach verstehen muss. Wir lieben Jesus und dabei tun wir ihm ja keinen Gefallen, sondern er hat uns zuerst geliebt, als wir noch nicht richtig, lass mal so sagen, liebenswert waren. Und das ist nicht nur meine Meinung ist auf die Bibel basiert, nämlich in Römer 5,8 heißt das dort, also Römerbrief ist dieses Brief, was der Apostel Paulus an die Römer geschrieben hat. Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wenn ich über solche Worte meditiere und nachdenke, sage ich, okay, lesen wir das mal von hinten nach vorne. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und das war Gottes Liebesbeweis für uns. Das ist das, was in diesem Bibelvers geschrieben steht. So, Gott sieht den Mensch, Gott hat den Mensch so gut gemacht und Gott wollte, dass der Mensch Gemeinschaft mit ihm haben und der Mensch hat es irgendwie verbuckt durch die Sünde und Gott sagt, wow, das ist mein Handwerk und Gottes Handwerk ist immer gut, also jeden Einzelnen von euch ist ein Unikat. So ist das. Du bist ein Unikat, von dir gibt es keine zwei Kopien auf dieser Erde. Du hast gar fünf Finger in einer Hand, nicht mal hat der andere gleiche Fingerabdruck. Und das gibt einmal in das ganze Universum. Stell dir vor, wie einzigartig du bist. Die sehen zwar ähnlich aus, aber frag mal die Fingerscanner, wie ähnlich sie sind. Da sagt dir der Fingerscanner, hallo, die gehören nicht zusammen. So einzigartig ist jeder Mensch von uns. So besonders sind wir gemacht. So wertvoll hat uns Gott gemacht und sich so viel Gedanken bei unserer Formung, hat er sich so viel Gedanken gemacht. Mensch, wie biege ich da sein Haut hier in Mikromillimeter nach oben und da ein Mikro nach unten und da nach links und da nach rechts. So, jeden hat eine Einzigartigkeit in sich von Gott bekommen und das ist einfach wertvoll so. Und das Ganze hat er das gemacht, wo wir es nicht verdient haben. Gott hat uns so gut geschaffen und wir sind unsere Wege gelaufen. Wir haben uns gegen Gottes Wege entschieden und Gott überlegt sich, hey, wie mache ich das, dass die Menschen zurück zu mir kommen? Und ich denke, ihr kennt, wenn so eine kleine Streitigkeit zwischen zwei kommen und dann die Herzen weichen wieder mal zueinander. Man versucht, hey, komm, ich bringe ein Geschenk, ich bringe einen Blumenstrauß, je nachdem, wer die zweite Seite ist. Vielleicht ein Ring, vielleicht ein schönes Tisch gemacht, was auch immer, ihr versteht schon, ihr seid schlau genug. Und man versucht dadurch gut zu machen. Und Gott überlegt sich, die Menschen, die ich geschaffen habe, haben es so weit geschafft, dass die nicht mehr in den Himmel zurückkommen können, so wie er Adam und Eva gesagt hat, wenn ihr stirbt, kommt ihr zurück zu dem Ort, von dem ihr rausgestoßen worden seid. Und Gott sieht, auf die Art und Weise werden die Menschen alle verloren gehen. Und überlegt sich, was kann ich machen als Versöhnungsakt? Wie kann ich, welches Geschenk kann ich packen, damit die Menschen wieder zu mir kommen können? Und hier lesen wir, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, weißt du, Gott ist heilig, er hat keine Schuld in sich und wir Menschen, wir schaffen das immer wieder, Fehler zu machen und Fehler und Heiligkeit treffen sich einfach nicht mehr in einem Ort. Als wir noch Sünder waren, also unfähig, um Gott zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist heiß, oder? Also wenn ich dieses Kreuz hier sehe, und kann mir so vorstellen, Jesus ist irgendwo so hier festgenagelt auf dem Kreuz. Und du sagst mir, hey, wie kannst du Jesus am Kreuz beschreiben? Und ich das hier lese, dann werde ich einfach mal sagen, Jesus am Kreuz ist Gottes Liebesbeweis für uns. Steht doch drin. Jesus am Kreuz ist diese Blume, ist diese Kiste mit Ring, ist dieses gedeckten Tisch, ist dieses Friedensvertrag. Jesus am Kreuz ist Gottes Weg und Mittel, um uns Menschen mit ihm, der heilige Gott, zu versöhnen. Deswegen entscheiden wir uns für Jesus. Er hat uns zuerst geliebt, bevor wir ihn geliebt haben, sagt die Bibel. Es ist sehr simpel. Es ist so. Gott liebt uns, bevor wir ihn geliebt haben. Also, Gott hat den Mensch gemacht, und ihn sehr geliebt. Und der Mensch hat immer wieder Gottes Liebe verlassen. Freunde, glaub mir, Gott, wenn es von ihm ausgeht, Gott lässt uns nie gehen. Gott verwirft uns nicht. Er ist aber ein Gentle Gott und hat uns, so wie er kreativ ist, hat uns den freien Willen gegeben zur Entscheidung. Wir dürfen uns so für Gott entscheiden. Wir dürfen uns aber genauso sehr uns gegen Gott mit unserer freien Wille entscheiden. Hey, er hat uns echt die Freiwilligkeit zu entscheiden. Gott zwingt uns an nichts. Allerdings hat Gott uns auch gezeigt, dass unsere Entscheidungen gewisse Konsequenzen haben. Und das muss uns auch natürlich bewusst sein. Keiner muss, jeden darf zu ihm kommen. Keiner muss an ihm glauben, jeden darf an ihm glauben. Es gibt aber zwei Konsequenzen. Jesus zeigt das oder gibt ein Beispiel von einem engen Tor und schmalen Weg, auf den er also ziemlich holprig und sagt, über diesen Weg werden sehr wenige kommen, aber diesen Weg landet in den Himmel letztendlich. Und er beschreibt einen breiten Weg und auf diesem breiten, angenehmen Weg, wo alle Annehmlichkeiten drauf sind und die Tür breit offen ist, er sagt, viele Menschen werden über diesen Weg gehen, aber diese Weg landet in die Hölle. Ich glaube an diese zwei Extreme, Himmel und Hölle, weil wenn es Himmel gibt, muss es eine Hölle geben und wenn es Hölle gibt, muss ein Himmel geben, weil die eine ohne das andere macht überhaupt keinen Sinn. Für mich nicht. Wenn es Gott gibt, gibt es auch genauso einen Teufel und wenn es Teufel gibt, gibt es Gott. Einer ohne den anderen macht genauso wenig Sinn. Diese vier Extreme gehen extrem eng miteinander. Und deswegen, also für mich persönlich, allein weil die Bibel das sagt, das ist für meine Person, für meine Meinung, für mein Glaubensleben die Wahrheit ist. So glaube ich das ganz wie ein Kind, weil die Bibel es ganz einfach sagt. Und ich persönlich stelle das auch nicht in Frage, sondern ich genieße das zu sehen, dass Gott klare Linien gibt. Und die Deutschen, soweit ich weiß, lieben klare Linien. Nicht wahr? Sie lieben klare Strukturen, klare Linien, klare Vorgaben. Ich bin zwar keiner, das sieht man an meinen Haaren und mein Aussehen, aber ich bin schon gut integriert nach so ungefähr 17, 18 Jahren in Deutschland. Die Deutschen lieben klare Vorgaben. Warum meckern wir dann? Wenn Gott uns klare Vorgaben gibt, schimpf doch nicht, nimm sie an und genieß das. Das ist dir ganz klar, haargenau erzählt, was mit dir passiert ist, wenn du glaubst und was mit dir passiert, wenn du nicht glaubst. Also von daher, easy going. Gut. In diesem Sinne werde ich sagen, wir alle haben Jesus nötig. Jesus ist kein Muss. Und Jesus ist keine Religion. Christentum ist überhaupt keine Religion, wenn ihr so wollt. Jesus war auch kein Christ. Er war der Christus, das heißt der Gesalbte. Wenn du mich fragst, vom Religion her, Jesus war ein Jude. Und Christus ist nur das griechische Wort für Maschiach vom Hebräischen, was auf Deutsch der Gesalbte heißt. So, Jesus war ein Jude. Und diesen Jesus benötigen wir alle. Er ist keine Religion, er ist kein Muss, er ist keine Pflicht, sondern Jesus ist eine Notwendigkeit, die wir brauchen, so wie Nahrung, wie Essen, wie Trinken. Für unser Geist brauchen wir Jesus. Jesus ist eine Notwendigkeit. Religion tötet, aber Jesus macht uns lebendig. Die Religion sagt uns, du musst tun, du musst tun, du musst Steuer geben, du musst Zelten zahlen, du musst das tun, du musst das nicht tun, du darfst das tun, du darfst das nicht tun. Und Jesus sagt, komm, ich liebe dich, wie du bist. Jesus ist eine Notwendigkeit und das sagt sogar die Bibel, Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt. Gesündigt heißt Fehler gemacht und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt und erlangten die Herrlichkeit Gottes nicht. Wenn die Bibel sagt alle, dann heißt das alle, auch ich. Ich bin übrigens ein Fehlerexperte und ich brauche jeden Tag die Gnade Gottes, wo ich sage, Jesus, ich habe es wieder mal verbuckt, bitte vergib mir, sei du mir gnädig und gib mir einen neuen Anfang mit dir. Ich mache Fehler, viel Fehler. Und ich weiß es nicht, was wir jeden von uns unter gesündigt versteht. Ich frage immer wieder so Freunde, mit denen ich über den Glauben diskutiere, ja, sag mal, warum kommst du eigentlich in den Himmel? Was denkst du, warum soll Gott dich rein in seinen Himmel hineinlassen? Ja, ich habe nie was Böses gemacht. Ich habe gesagt, ja, was meinst du, ich habe nie was Böses gemacht? Ja, ich habe niemanden getötet, nie gestohlen, ich habe niemanden was Böses getan, ich bin ein sehr guter Mensch. Ich habe gesagt, das weiß ich, dass du ein guter Mensch bist. Hast du einmal gelogen? Hast du einmal geschumpfen? Hast du einmal begehrt? Hast du einmal falsch gedacht und falsch geredet? Hast du im Rücken von jemandem geredet? Dann hast du schon mal Fehler gemacht. Was du die Bibel sagt, wenn wir Menschen sagen, dass wir keine Schuld in uns haben, machen wir den heiligen Gott zu einem Lügner. Und Gott lügt nicht. Stimmt's? So, jeden von uns macht irgendwo Fehler und wir alle brauchen die Gnade Gottes. Es gibt keinen Mensch, der Jesus nicht nötig hat. Es gibt keinen Mensch, der es nicht nötig hat, von Jesus vergeben zu werden. Und hier an dieser Stelle möchte ich gerne ein Geheimnis verraten für uns alle. Und ich bete und hoffe, wir verstehen das und können das gerne verinnerlichen. Wenn ich sage, wir haben Jesus nötig, dann haben wir Jesus nötig und niemanden und nichts anderes. Kein Mensch, kein Pastor, kein Priester, egal wie hoch der ist, egal in welcher Stadt er ist, egal in welcher Position er ist, keine Organisation kann uns Schuld erlassen. Keiner. Nur Jesus. Und das hat einen Grund. Ich verrate es gerne, sehr gerne sogar. Gucken wir noch einmal zu diesem Kreuz. Es gab keine Kirche in der ganzen Erde, egal wie sie heißt, wurde an so ein Holz genagelt. Es gab keinen Priester, keinen Papst, keinen Kardinal, keinen Pastor, nicht evangelisch und nicht katholisch und nicht orthodox. Der wurde auf Holz genagelt. Und deswegen kann kein Mensch auf diesem Universum Schuld vergeben. Aber Jesus wurde an Holz genagelt. Jesus von Nazareth ist auf das, was wir heute Via Dolorosa nennen, gelaufen mit diesem Kreuz. Bevor das Kreuz ihm trug, trug er dieses Kreuz. Er ist der Einzige auf diesem Universum, der sich peitschen ließ für uns. Das heißt ja, durch seine Striemen sind wir geheilt worden von Schuld und von Krankheit. Er ist der, der hier an so ein Holz gelitten hat. Und er ist der, der 3 Tage im Bauch der Erde verbracht hat, in den Grab. Und die Bibel verrät uns, in den Grab zwischen das, was wir heute Karfreitag und Ostersonntag nennen. Er lag nicht da und hat Siesta gemacht. Nein, die Bibel sagt, er stieg in den Totenreich hinab und vernichtete Tod, Sünde und Krankheit. Er vernichtete den Teufel und seine Engel. Er vernichtete den Tod komplett. Deswegen sagen wir immer zu Ostern, er ist siegreich auferstanden. So, kein Mensch, keine Organisation, keine Kirche, ich auch genauso wenig, kann dir Schuld erlassen. Das ist nur Jesus, weil Jesus allein und einzig den Preis für mich und für dich am Kreuz bezahlt hat. So, wir haben alle Jesus nötig und das haben die Täuflinge auch verstanden. Deswegen entscheiden sie sich für Jesus, weil sie diese Erkenntnisse gewonnen haben. So, wir sagen, alle Wege führen nach Rom, das mag sein, aber nicht alle Wege führen in den Himmel. Es wird ein bisschen herausfordernd, gerade für die Nerven. Alle Wege führen nach Rom, aber nicht alle Wege führen in den Himmel. Warum? Das ist ganz einfach. Gibt es eine Kirche, die das alles kann? Nein. Überhaupt nicht. Gibt es eine Organisation, die allein in den Himmel schickt? Überhaupt nicht. Gibt es einen Mensch, der deren Zutritt dort verschaffen kann? Überhaupt nicht. Gucken wir, was die Bibel zu diesem Wege sagt. Die Bibel ist ein ganz, ganz tolles Buch. Der hat die beste Speisekarte, die nie in einem Restaurant zu finden. Der hat die beste Navigation, die in keinem Atlas zu finden, auch nicht der von der ADAC. Der zeigt uns einiges. Zum Beispiel Brot des Lebens, Wasser des Lebens, den Weg zum Papa im Himmel. Es ist einfach klasse. Schau mal, Johannes 14, 6, was dort Jesus selber sagt. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, bezeugt von sich selbst und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand und niemand bedeutet niemand, auch nicht ich und nicht. Mein Papa war ein Pastor. Ich bin im Pastorenelternhaus aufgewachsen. Ich kann euch eins verraten, Gott hat alles außer Enkelkinder. Ich bin kein Enkel Gottes, weil mein Papa Pastor war, bin ich ein Enkelchen und dann gehe ich in den Himmel deswegen. Ich gehe in den Himmel, weil ich selber das kapiert habe und geglaubt habe und mein Leben persönlich Jesus übergeben habe. So, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel als nur durch mich. Jesus sagt, er ist der Weg und somit der einzige Weg, weil er schließt mit, als nur durch mich, nur durch mich. So, Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, ich bin die absolute Wahrheit und ich bin das Lebendigste, was man haben kann. Und wenn du zum Papa im Himmel willst, oh Halleluja, Vielleicht wunderst du dich, ich sage, Papa im Himmel, was hat uns Jesus beigebracht, wenn wir beten? Was sollen wir sagen? Vater unser im Himmel. Im Hebräischen steht dafür Abba. Abba ist das hebräische Wort für Papa. Und hebräische Kinder bis heute, wenn sie ihren Väter rufen, sagen sie Abba. Wer in Israel war, mit Juden zu tun hat, weiß das. Die sagen bis heute Abba. Abba, kannst du kommen? So, Papa, wir haben eine persönliche Vater-Kind-Beziehung zu diesem Gott. So, keiner kommt zum Vater als nur durch Jesus. Deswegen sage ich, Jesus ist eine Notwendigkeit. Jesus ist keine Tradition und sehr wenig Religion. Ich glaube sogar, manchmal sind wir religiöser als den ganzen Himmel und ganz Jesus bei sich zusammen. Wir sind so religiös manchmal, dass wir Gott nicht gehorchen, glaub mir. Wir sind so religiös, dass Gott denkt, hallo, was machen die mit mir hier? Was machen die da mit meinem Wort? Wie veranstalten sie mein Leben? Ich wollte Leben geben und keine irgendwie Krampfhaftigkeit in der Kirche. Die Kirche ist Leben, Freunde. Kirche ist Leben, Kirche ist Freude, Kirche ist Gemeinschaft, Kirche ist miteinander da sein, Kirche ist füreinander da sein. Lies mal die Apostelgeschichte, ich bringe nicht aus Israel, aus meiner Tasche. Kirche ist ein Beisammensein von Freunden, Kirche ist miteinander essen. Hey, die beste Gespräche führte Jesus mit seinen Freunden, als die zusammen aßen. Wie oft lesen wir, und die waren am Essen, und dann kam die Frau, die waren am Essen, und dann hat er gesagt, der verrät mir, die waren am Essen, und die haben dies und jenes getan. Zachäus, ich soll heute bei dir einkehren im Haus, und wir sollen zusammen essen, Matthäus Party mit Essen, und so weiter und so fort. Jesus liebt die Gemeinschaft. Ich sage dir, wir sind viel zu fromm, manchmal, um Menschen mit dem guten Botschaft des Evangeliums zu begegnen. Ja, manchmal halten wir uns sogar sauberer und heiliger und besser als die anderen. Und Gott sagt, oh weh, meine Kinder, was macht ihr da? Mit meinem Bodenpersonal muss ich Updates machen. Unbedingt. Die laufen mit dem Pharisäer-Software, das kein Mensch im 2018 nach Christus gebrauchen kann. Da muss man ein Software-Update machen und dann die Leute nochmal aktivieren, dass die Menschen verstehen, es geht um meine Liebe, es geht um mich, es geht um mein Reich, es geht um meinen Himmel, es geht darum, dass ich die Menschen liebe und ihnen durch Jesus den Weg zu mir wieder gebannt habe. Darum geht's, Freunde. Jesus ist der einzige Weg für den Himmel. So. Was hat das mit Taufe zu tun? Ich habe angefangen damit zu erklären, dass diese Menschen, die heute sich taufen lassen, eine Entscheidung getroffen haben. Sie haben an Jesus geglaubt und sie glauben immer noch an Jesus und so viele auch hier heute Morgen. Sie haben geglaubt, dass Jesus mein Retter ist, dass Jesus mir meine Schuld vergeben kann. Und sie haben sich entschieden für die Taufe. Ich habe angefangen, ganz vorne gesagt, Taufe folgt dem Glauben. Und nicht die Glaube folgt die Taufe. Nicht, weil man getauft wird, wird man Christ. Sondern weil man Christ geworden ist, lässt man sich taufen. Zumindest die Bibel. So, was hat das mit Taufe zu tun? Taufe symbolisiert drei Sachen. Erstmal die Entscheidung für Jesus ist gleich Tod oder symbolisiert den Tod. Ich habe am Anfang gesagt, heute ist eine Beerdigung eigentlich. Und das ist genau, was ich meine. Die Entscheidung, Jesus, ich habe Schuld getan, ich will, dass du mir vergibst, ich will an dich glauben, ich will für dich leben, sagt man im Prinzip geistlich gesehen, ich rede nicht von einem leiblichen, sondern von einem geistlichen, seelischen Tod, okay? Sagt man im Prinzip, Jesus, diese alte Wertsystem, die in mir liebt, die mein Leben bestimmt hat, die möchte ich einfach begraben. Diese Wertesystem und diese Bewertungssystem, die sagt, hey, ich bin besser als er. Auge in Auge, Zahn in Zahn und wer begonnen hat, ist selber schuld. Bah. Er hat mir genommen, ich nehme es ihm wieder weg. Er hat mir eine gepeitscht, ich peitsche ihm zweimal zurück. Diese alte Wertsystem, die legen wir ab. Das ist eine Entscheidung für Jesus. Wir entscheiden uns für einen Lebensstil. Jesus ist ein absoluter Lebensstil. Wir nehmen ihn als Beispiel für unser Leben, für unsere Liebe, wie wir lieben. Immer wieder höre ich in unseren Klassen, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und viele denken nur in die Kraftwirkung. Also ich möchte quasi beten und Wunder sollen passieren. Mein Schatten muss an jemanden kommen, das versuche ich gerade in die Stadtmitte, und jemand wird geheilt. Hey, das macht so viel Spaß, ich sage dir. Es ist verrückt, aber es ist cool. Viele Menschen meinen, wenn ich Jesus ähnlich sein möchte, dass nur um diese Kraftwirkung, aber Jesus ähnlich werden, ist auch in die Liebe, auch in die Vergebungskraft. Weißt du was? Jesus hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist auch Jesus-like, so wie Jesus ähnlich werden. Wie hat uns Jesus geliebt? Wir haben vorhin gelesen, als wir noch Sünder waren, erwies Gott seine Liebe zu uns darin, dass Jesus am Kreuz hing. Sprich, als dein Gegenüber nicht deine Liebe wert ist, ist genau die richtige Zeit, ihm zu lieben. Als du denkst, den Timmy hatte ich am liebsten gleich 3 Messer in den Bauch gesteckt, da musst du mich lieben. Okay, pass auf. Wer mich nicht liebt, er sündigt sowieso, weil die Bibel sagt, du sollst deine Feinde lieben. Okay, Spaß beiseite, Spaß beiseite. Das ist nur Spaß, okay, nur kleiner Spaß. Nimm es nicht zu Herzen, nimm es lieber zu Lungen und puste das raus. Alles okay. Versteht ihr? Also diese Entscheidung, für Jesus zu leben, ist eine Entscheidung für den Tod. Das Alte stirbt in uns und der Geist Gottes, der in uns lebt, macht uns neu. So laut 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, heißt das dort, so ist da eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, heißt das dort, siehe, neu ist geworden. Wow, was für eine gewaltige Erneuerung schenkt der Heilige Geist in uns, wenn wir an Jesus, das heißt, das Alte ist vergangen. Also der ganze alte Kram, den wir verbuckt haben, ist nicht mehr auf Gottes Rechnung. Es ist gelöst, neu ist geworden, das macht Gott in uns. Deswegen vergleichen wir die Taufe mit dem Tod. Und übrigens, das ist auch biblisch, gleich gibt es eine Bibelstelle dazu, entspannt euch. Die Taufe ist Begräbnis. Taufe ist auch Begräbnis. Okay. Taufe, warum ist das Begräbnis? Wenn die Bibel von Taufe redet, kommt im Griechischen diesen Begriff Baptizo und bedeutet untertauchen. Wir sehen in der Taufe Jesu, er ließ sich auch als Erwachsener taufen, stieg er in das Wasser hinab. Wir lesen, dass Johannes viel Wasser gebraucht hatte, um getauft zu werden. Wir lesen, dass Philippus den Äthiopier das Evangelium erklärt hat und sagt, hey, da ist ein Teich, was hindert, dass ich mich taufen lasse, nichts ab ins Wasser, tschak, tschak. Wurde getauft, kommt dieses Wort, wie gesagt, Baptizo und bedeutet untertauchen. So, für diejenigen, die heute zum ersten Mal bei uns sind und zum ersten Mal in so eine evangelische Kirche eine Taufe erleben, wird man nachher zum Blau laufen und die Menschen werden komplett unter Wasser gebracht. Das symbolisiert Begräbnis, einfach die geistliche Symbolik. Es geht nicht um das Wasser, es geht nicht um die Handlung, es geht um den Glauben. Und die Taufe war schon vor Jesus. Jesus ließ sich ja auch taufen nach der jüdischen Tradition. Warum? Weil damals war dieses Zeichen zur Reinigung und zur Heiligkeit im Judentum, als sie Buße getan haben, lesen sie sich gleich taufen. Also ich wasche mich richtig rein, geistlich und körperlich. Und deswegen, wenn die Leute unter Wasser gebracht werden, Symbol für Begräbnis. Ich habe mich entschieden, ich töte mein altes Wertesystem, ich begrabe das unterm Wasser. Und die dritte Sache, die Taufe bedeutet und symbolisiert, ist natürlich die Auferstehung. Wenn wir die Leute aus dem Wasser rausholen, ist ein Symbol für die Wiederauferstehung, auch mit Jesus, auch im Glauben. Kann man sowas biblisch finden? Ich weiß es nicht. Ich schon. Hoppala. So, lesen wir zusammen, was die Bibel dazu sagt. Römer 6, 4. So sind wir nun mit ihm begraben. Wer wird begraben? Ein Lebendiger? Nö, ein Toter, oder? Okay, in manchen Gebieten ist das Foltermethode, lebendig begraben zu werden, aber in der Regel, wer wird begraben? Ein Toter, ein Verstorbener. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Heiß. Das ist Taufe. Taufe hat Verbundenheit mit Jesus zu tun. Mit Taufe sage ich, Jesus, wie du für meine Schuld gestorben bist und ins Grab gegangen bist, bin ich bereit, auch mein Wertesystem, mein eigenes Ich zu töten und zu begraben und mit dir neu aufzustehen im Geist und in eine Neuheit des Lebens. Was ist dieses Neuheit des Lebens? Ich nehme die neue Wertesystem Gottes im Geist in mein Leben. Ich fange an, sein Wort zu lesen. Ich fange an, ihn besser zu verstehen, einen Glaubensgrundkurs zu machen, was auch immer, das, was wir Jüngerschaft nennen, und fange an, Gott zu entdecken. Und so werde ich im Prozess jeden Tag mehr in diese Neuheit stärker werden. Jeden Tag neu. Das ist nicht von heute auf morgen. Freunde, das ist ein Prozess. Diese geistliche Erneuerung, die in uns passiert, das ist ein Wachstumsprozess. Wir fangen an, Gott zu entdecken, ihm jeden Tag neu kennenzulernen, ihm jeden Tag zu sehen, wie er ist, wo er ist und so weiter und so fort. Deswegen, das ist das, was wir von Taufe glauben. Das ist deswegen, warum wir auch die Taufe sehr, sehr gerne predigen. Ich möchte das Ganze kurz zusammenfassen und den Weg zur Taufe noch einmal kurz zusammen beschreiben. Es beginnt bei Erkenntnis der Schuld. Ich weiß, ich habe es verbucht, ich brauche Vergebung. Ich weiß, ich habe erkannt, mein Leben führt mich so nicht zu Gott in den Himmel. Diese Erkenntnis, dort beginnt das an. Dann geht es weiter, Erkenntnis der Notwendigkeit zur Vergebung und dazu auch das ewige Leben. Ich weiß, wenn Jesus mir meine Schuld vergibt und mein Herz durch den Heiligen Geist reinigt, dann bin ich rein und das ist notwendig. So habe ich auch ewiges Leben. So verspricht uns mindestens die Bibel. Zu verstehen, zu erkennen, Jesus und Vergebung, Schuldvergebung ist für mich keine Tradition, sondern ist eine tägliche, alltägliche Notwendigkeit, die ich immer und immer wieder brauche. Im Anschluss der Glaube an Jesus, den Retter und Erlöser. Jesus, ich glaube, dass du das kannst, weil du allein am Kreuz gehängt bist für mich. Du bist der, der das schaffen kann. Du bist der, der das machen kann. Du bist der, der das vollbringen kann. Und haben wir diesen ganz einfachen biblischen Prinzip verstanden, was passiert dann? Pass auf, jetzt kommt's. Ab ins Wasser. Dann kommt die Taufe. So, wenn ich das hier sehe, und ich möchte es ganz kurz erklären. Ich wurde immer wieder gefragt oder gesagt, hey, ich wurde als Kind getauft, als Baby, als Säugling. Glaubt ihr nicht an die Säuglingtaufe? Was sagt denn die Bibel dazu? Ich habe kein Bibelvers gefunden, der was zur Säuglingtaufe was sagt. So, was ich aber glaube, und wir kennen alle, wer Diakon, genau, wir kennen alle die Kirchengeschichte, wie das zustande gekommen ist. Im 12. Jahrhundert, Papst Clemens V. erklärte, bis dahin hat auch die katholische Kirche auch Erwachsener getauft, ganz normal. Und dann hat er gemeint, okay, wir bespringen und gut ist das. Dann kam auch irgendwann mal die Lehre, dass wenn ein Kind gestorben wird, ohne getauft zu werden, dann ist er nicht Christ und geht in die Hölle. So, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe keine Bibelbeweise dafür. Und deswegen sage ich, in Ordnung, das respektiere ich, die Meinung, aber ich untersuche gerne in der Bibel, was die Bibel sagt. So, wir glauben an das, was die Bibel sagt, nämlich wenn wir die ganze Apostelgeschichte lesen und sehen wir, dass Menschen geglaubt haben. So, zum Beispiel Petrus predigt, 3000 Menschen bekehren sich, die wurden getauft nach der Bekehrung und die Gemeinde hinzugetan. Und viele, 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 viele Beispiele von die Glauben erst. Und hier sehen wir Schuldbekenntnis. In meinen Augen, was soll ein Baby bekennen? Was soll er Notwendigkeiten haben? Was für Schuld hat er überhaupt getan? Also ich sage immer so den blöden Beispiel, stell dir vor, ein Säugling stirbt und steht vor der Himmel und Petrus sagt, grüß Gott, und er sagt, ja, grüß Gott, Petrus, geht's dir gut? Ja, ich will da nein. Und Petrus sagt, wie heißt du? Ja, Michael Mayer von mir aus, tschak, 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 Michael Mayer, sorry, Baby, du stehst nicht bei uns, du bist nicht getauft, weg damit. Ja, ich will gerne mit dem Schiff reden, ich habe noch nichts Falsches getan. Der Schiff macht sich auf den Weg, kommt und redet mit dem Baby und sagt, hey, Kleiner, was willst denn du hier? Ja, ich bin gerade gestorben und ich denke, ich gehöre in dein Himmelreich. Und Gott schaut in sein Live-Register und sagt, Baby, du bist nicht getauft, du gehörst hier nicht rein. Also wenn Gott sowas machen würde, würde ich morgen meinen Pastortitel abgeben. oder? Logisch denken. Und deswegen sagt die Bibel, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Zusammengefasst, Glaube, Taufe, Leben mit und für Jesus. Und das macht Freude. Und noch einmal die Bibelstelle dazu. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen. Erst glaubten sie, dann ließen sie sich taufen, sowohl Männer als Frauen. Ich bekenne mich zu meinem Glauben. Ich bekenne mich zu meinem Jesus. Und deswegen lasse ich mich auch taufen. Ich habe aber mit einer Person neulich gesprochen, gerade über die Kindertaufe. Und da sagt er mir, ja, pass auf, ich wurde als Kind getauft, aber das hat dazu beigetragen, dass ich in den Religionsunterricht gegangen bin und von Jesus was gehört habe und heute glaube. Ich dachte, wow, finde ich so toll. So hat mir das noch keiner gesagt. Finde ich extrem gut. Finde ich so toll, so ein Zeugnis mal zu hören. Und dennoch, wir lassen uns taufen aus der einigen Entscheidung und Überzeugung. Und zum Schluss habe ich zwei Lebensfragen mitgebracht, die unser Leben für unser Leben extrem von Wichtigkeit sind. Meine erste Frage, und die sind nur zum Nachdenken für uns, jeder prüfe sich selbst. Ich brauche hier keine Hände und keine Antwort auf gar nichts. Wer ist Jesus für mich? Religion? Information? Tradition oder persönlicher Freund? Überleg dir, was ist deine Herzensverhaltung zu Jesus? Was ist er wirklich für dich? Eine meiner schwierigen Zeiten, die ich hatte, war anfangs, als ich nach Deutschland kam, aus einer evangelischen Baptistenkirche in Nordisrael, wo wir richtig ziemlich charismatisch waren, auch als Baptistenkirche. Und ich wusste, ich komme zu den sogenannten Pfingstler in Deutschland und ich habe erwartet, hey, da wackeln die Winde, wenn sie beten. Und ich war ziemlich enttäuscht. Ich dachte, hallo, ich dachte, sie wären heißer als wir. Aber das war nicht der Fall. Ich war sehr enttäuscht und ich musste das langsam verarbeiten und verstehen, was Sache ist. Es kam mir so vor, als die im Jesus sagen am Sonntagmorgen, hey, Alter, steh mal auf, heute ist Sonntag, geh mal in die Kirche. Und nach dem Gottesdienst, du kannst wieder schlafen, den Rest mache ich allein. So kamen mir die Deutschen vor. Aber ich muss auch sagen, am Anfang als sozusagen als neuer Immigrant verallgemeint man alles. Man hat nichts anderes, man sieht die Deutschen. Okay? Nach 16, 17 Jahren in Deutschland sieht das komplett anders aus. Aber am Anfang als Ausländer verallgemeint man alles. Lief der Tag gut, sind die Deutschen super. Lief der Tag weniger gut, sind die Deutschen weniger super an dem Tag. Simpel. Und am Anfang sieht man, oh, die Deutschen glauben. Und das hat mich sehr schockiert. Und deswegen bin ich auch in Deutschland geblieben, weil ich Deutschland und die Deutschen total liebe, vom Herzen liebe. So weit so, dass ich sogar eine Deutsche geheiratet habe. Das wisst ihr, was mir hier passiert ist, meine liebe Frau. Herrlich. Und ich möchte gerne jeden Mensch in Deutschland gerne auch klar machen, Jesus ist keine Religion. Er ist keine Information. Information kann jeden haben. Jesus ist keine Tradition, sondern Jesus ist ein persönlicher Freund. So, wie ist Jesus für dich? Das musst du selber für dich in deinem Herzen prüfen. Wie verhältst du dich zu diesem wunderbaren Jesus, der aus Liebe für dich und für mich gestorben ist? Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und überlegst dir in Ruhe. Halleluja. Da kommt meine nächste Frage. Erkenne ich die Jesus-Notwendigkeit für mein Leben? Und hier möchte ich, dass wir ehrlich mit uns selber umgehen. Erkenne ich, dass ich wirklich seine Gnade brauche jeden Tag? Erkenne ich, dass ich Jesus jeden Moment, jeden Atemzug brauche in mein Leben? Persönlich erkenne ich, ist das notwendig für mich? Oder bleibe ich bei vielleicht Tradition, vielleicht Information, vielleicht keine Ahnung? Jeden braucht Jesus, jeden Mensch hat gesündigt, jeden Mensch braucht Vergebung. Und ich bin der Erste, der so viel Vergebung jeden Tag braucht. Glaub mir das. Ich sage immer, ich konnte der allerbeste Geigenspieler der Erde sein, so viel ich Sachen in meinem Leben vergeigt habe. Das ist wirklich so. Glaub mir, so viel ich vergeigt habe, das ist schon heftig, dass Gott noch mit mir handelt und rechnet und mich noch gebraucht. Ich gucke manchmal, also sage immer, manchmal ist so in vier Augen Gespräch, dass da nur in vier Augen Gespräch darf ich ihm sagen, hey Gott, du machst das mit mir, durch mich hast du noch alle Tassen im Schrank. Und dann fühle ich mich so schlecht und tue Buße noch dazu, dass ich ihm sowas gesagt habe. Aber er ist Papa, er kann auch mit meinem Schrott umgehen. Der ist ein ganz, ganz lieber Vater, von daher, glaub mir, er kann mit meinen Schwachheiten umgehen. Ich überfordere ihn überhaupt nicht mit meiner Schwachheiten, du genauso wenig. Und deswegen erkenne diese Notwendigkeit zu diesem wunderbaren Jesus, der für dich und mich gestorben ist. Aus Liebe, rein aus Liebe. Erkenne diese Notwendigkeit, mein Freund, du brauchst Jesus, wenn du noch ohne ihn lebst. Du brauchst Schuldvergebung, wenn das dir noch nicht persönlich mit ihm passiert ist. Du brauchst eine Berührung von Gott, wenn Gott für dich nur eine Tradition war. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, alle mühseligen und beladenen, und ich gebe euch Frieden oder ich erquicke euch. Was für ein Gott, der diesen unfairen Umtausch mit uns macht. Er nimmt unsere Last und gibt uns seinen Frieden. Ist das nicht gut, so einen Papa zu haben? Hammer Gott, oder? Ich möchte gerne mit uns beten. Ich darf bitten, dass wir aufstehen kurz. Wow. Halleluja. Ich möchte gerne für dein Leben beten. Und wenn du sowas noch nie getan hast, dass du sagst, Jesus, ich wusste nicht, dass du so viel Gedanken dich gemacht hast um mein Leben, um meine Person. Ich wusste nicht, dass du mich so sehr liebst. Ich habe vielleicht so nur gehört, mal an mir vorbeiging das Zeugs. Aber Jesus, du bist notwendig für mich. Das habe ich heute erkannt. Jesus, es ist so notwendig, dich zu haben. Jesus, es ist so notwendig, mit dir und für dich zu leben. Es ist so notwendig, deine Gnade jeden Tag zu empfangen. Jesus, du bist so notwendig für mein Leben. Ich brauche dich heute. Du kannst, wie du bist, wo du bist, Gott ist da, kannst einfach in dein Herz mitbeten und heute eine Entscheidung für dein Leben treffen. Du kannst einfach sagen, Jesus, du bist der, der Schuld vergeben kann. Deswegen komme ich jetzt zu dir. Persönlich, ganz direkt, die Bibel sagt, wir haben einen direkten Zugang zum Thron der Gnade. Das heißt, durch den Glauben an Jesus, jeden darf direkt zu Gott kommen. Wir brauchen keinen Vermittler. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Vermittler zwischen Menschen und Gott. Das ist der Mensch gewordene Jesus Christus. Deswegen gehen wir direkt zu ihm. Deswegen lade ich dich auch jetzt mit, zu ihm direkt zu gehen. Das ist nur ein Gebet von dir entfernt, nicht mehr und nicht weniger. Nur ein Gebet von dir entfernt. Nur ein Gebet. Bei denen du einfach sagst, Jesus, wenn du möchtest, kannst du das gerne laut oder in deinem Herzen mit mir sprechen und wiederholen, nachsprechen quasi. Du kannst ihm sagen, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben für mein Leben geopfert hast. Jesus, ich erkenne heute, du bist für mein Leben notwendig. Sag ihm, Jesus, ich bekenne, ich habe viele Fehler gemacht. Egal wie groß oder klein. Lüge ist genauso ein großer Fehler. Sag ihm, Jesus, ich habe Fehler gemacht. Und ich habe heute gehört, du allein kannst vergeben. Und darum komme ich zu dir. Sag ihm, Jesus, ich bitte dich, wie ein Kind sein Papa bittet, vergib mir all meine Schuld, reinige mein Herz. Gott, ich möchte, dass du mein Vater bist und ich möchte dein Kind sein. Ich gebe dir mein Herz und mein Leben. Und ich glaube, so wie dein Wort es sagt, ich werde geistlich, innerlich wiedergeboren, neu geboren vom Geist Gottes. Sag ihm, Jesus, ich lege mein altes Wertesystem ab. Das System, der Auge in Auge sagt, und ich nehme jetzt dieses Wertesystem des Himmels, dieses Wertesystem der Liebe Gottes, dieses Wertesystem, der einfach bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, dieser Geist, der in uns sicher macht, wir sind Kinder Gottes. Und wenn du es mitgebetet hast und glaubst, dass Jesus dir vergeben hat, kannst du auch gerne sagen, danke, Jesus, dass du mich gerade in deinem Armen genommen hast. Danke, Jesus, dass du mir alles vergeben hast. Und danke, Jesus, dass du jetzt an dieser Stelle mit mir einen neuen Anfang machst. Hilf mir zu wachsen, hilf mir, dich neu zu entdecken, hilf mir, neu dich kennenzulernen. Hilf mir, Jesus, dass ich in dir wachse und in deiner Liebe. Halleluja. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen heute Morgen für deine Gegenwart, Herr. Ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Und ich danke dir, Herr, dass du bereit bist, uns zu vergeben, wenn wir zu dir kommen. So wie dein Wort es verspricht, wenn wir unsere Schuld bekennen, bist du treu und gerecht, uns von aller Unreinheit zu reinigen. Halleluja. So haben wir bekannt, Herr, und wir glauben dein Wort und wir glauben deine Verheißung. Du hast unser Herzen, Herr, reingewaschen. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen, dass wir einfach wie Kinder zu dir laufen dürfen und du wartest auf uns, Herr, mit offenen Armen. Vater, danke für Menschen, die in deinen Armen heute gelaufen sind. Danke für all das, was wir erlebt haben. Herr, du bist ein wunderbarer, guter Gott. Wir loben dich und wir preisen dich. Wir geben dir alle Ehre im Namen Jesu. Amen.